Ich habe mich sehr gefreut auf euch, die ihr singt. Wir durften ja mitsingen, nicht? Aber es ist eine wunderbare Sache, wenn wir im Gottesdienst solche tollen Loblieder haben, die Jesus anbeten, die ihn würdigen und die uns gut tun. Ich weiß nicht, wer von euch ein Losungsbuch hat. Losungsbuch, wo die Tageslosung drin steht und der Wochenspruch. Ich liebe das sehr. Und es steht auch immer drin, was an einem Sonntag für ein Predigtext vorgeschlagen wird. Und ich halte mich häufig daran, nicht immer, aber heute auch. Und dieser Predigtext, der steht in Lukas 18, in Versen 31 bis 43. Und da gibt es zwei Überschriften. Und ich habe mich immer gefragt, warum so zwei Texte? Ja, aber sie passen zusammen, ihr werdet es merken. Der erste Gedanke, da steht drüber, Jesus kündigt zum dritten Mal sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung an. Wir gehen hier auf die Passionszeit zu. Ich habe mich natürlich gefragt, ich komme gleich noch darauf, warum er das ein drittes Mal gemacht hat. Reicht nicht einmal? Naja, wir werden sehen. Und dann kommt als zweite Überschrift Heilung eines Blinden bei Jericho. Da denken wir, das passt ja gar nicht unbedingt zusammen. Doch, ihr werdet merken, das passt zusammen. Ich lese den Text, Lukas 18. Ihr könnt es hier verfolgen. Ich habe eine andere Übersetzung. Man hat mir gesagt vorhin, die Übersetzung, die eingeblendet werden, in dem Fall von einem Herrn Schlachter, das sind die, die ihr günstig bekommt. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, die sehr, sehr schön und sehr gut übersetzt ist auch. Aber vergleicht das. Jesus nahm die 12, also seine 12 Mitarbeiter, Jünger genannt, nahm sie beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem nun in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen und er folgte Jesus nach, lobte und pries Gott. Auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Da ist so viel drin in diesen wenigen Versen, für uns schon manchmal lang, so eine Lesung, aber im Grunde sehr komprimiert. Und wir wollen uns das anschauen, was da alles drinsteckt, für uns auch. Das beginnt mit einem Aufbruch. Da heißt es, Jesus nahm die 12 und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Es ging wirklich bergauf. Und bergauf zu gehen ist schwieriger als bergab, wenn es nicht allzu steil runtergeht. Sie gingen hinauf, aber nicht zu einem Spaziergang, so ein Gruppengeschehen. Jetzt gehen wir mal, machen wir einen Ausflug oder so. ging auch nicht zum Shoppen irgendwo in Jerusalem und so, sondern zu einer ganz beschwerlichen Bergtour, äußerlich und innerlich. Äußerlich, ganz klar, das waren ungefähr 25 Kilometer, die sie gehen mussten, um in Jerusalem anzukommen. Das ist ja schon eine Strecke, nicht? Nun waren es junge Männer überwiegend, nicht? Aber trotzdem. Und eine Steigerung von 1200 Metern, die sie überwinden mussten. Also 1,2 Kilometer ging es auf diese Strecke langsam hoch. Und es war eine einsame Gegend. Die kennen wir aus einem anderen Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo da einer unter die Räuber gefallen ist. Das war auf dieser Strecke. Das waren gefährliche Wege und am Rande waren auch felsige Schluchten. Man konnte also abstürzen. Und das ist auch manchen passiert in diesen Jahren dort. Also äußerlich schon sehr strapaziös. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das hört sich so locker an, aber wenn wir das mal machen würden oder müssten, vielleicht auch hier in der Gegend, dann werden wir merken, wie beschwerlich das ist. Aber auch innerlich. Es ist Jesu letzter Weg, sein letzter Weg. Vor ihm steht das Kreuz und er weiß das. Jeder von uns kennt vermutlich solche Aufbruchssituationen, hinauf nach. Wo ist dir das schon so ergangen, dass du zu etwas gehen musstest oder fahren musstest, wo es bergauf ging und zwar innerlich, vielleicht sogar bergab ging? Hinauf auf den OP-Tisch, Operation steht an, manchmal ganz plötzlich, manchmal vorbereitet. Jeder kennt das vermutlich, dieses Hinauf zu etwas Beschwerlichem. Bevor sie losgehen, hält Jesus noch eine Dienst- und Lagebesprechung ab. Und die hat's in sich. Ich lese nochmal diese wenigen Sätze. Dort in Jerusalem wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt. Man will ihn auspeitschen und schließlich töten. Und dann heißt es, dass der Sinn dieser Worte ihnen verborgen war. Sie haben es nicht begriffen, nicht kapiert, was damit gemeint war. Kennt ihr das auch manchmal? Ich meine jetzt nicht nur aus der Bibel, aber auch, wenn man die Bibel liest, dann kann es sein, wir stoßen auf Bibelverse, die wir gar nicht so verstehen auf Anhieb. Die uns jemand erklären muss. Und Jesus tut das ja auch. Es ist ja nur verwunderlich, dass Jesus das ein drittes Mal macht, habe ich ja eben angedeutet. Zweimal schon hat er das alles gesagt. Und jetzt das dritte Mal, und sie verstehen es immer noch nicht. Kennt ihr das? Hat man vieles gehört, vieles erklärt bekommen und man begreift es immer noch nicht. Und das heißt, es ist so wichtig, dass man Dinge immer mal wiederholt, immer neu reflektiert, guckt, liest. Und dann geht es mir jedenfalls so, dass ich dann, wenn ich einen Bibeltext vielleicht schon 12 Mal gelesen habe, ihn erst beim 13. Mal richtig begreifen konnte. Auch bei Predigtvorbereitung, wenn ich den Text manchmal lese, ja, an ihm verstehe ich das nicht immer alles, wie sage ich das, wie übersetze ich das und so. Und dann irgendwann geht mir ein Licht auf. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr die Bibel lest, dass euch irgendwann ein Licht aufgeht. Bei den Jüngern ging kein Licht auf, leider. Ja, Jesus hätte es ja noch ein viertes Mal sagen können und so, aber sie haben es wirklich nicht kapiert. Womit hängt das zusammen? Das hat nicht nur jetzt Gründe, dass sie das nicht verstanden haben, dass sie so dumm waren. Das hat damit nichts zu tun, sondern sie konnten sich das alles gar nicht vorstellen. Das darf doch nicht wahr sein, dass du, Jesus, von uns gehst, dass du sterben musst. Und wenn man etwas nicht begreifen will oder sich vorstellen möchte, das darf doch nicht wahr sein, dann wehren wir das ab, dann lassen wir uns gar nicht erst darauf ein. Das ist uns so fremd und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Die Sehnsucht von uns Menschen ist nach Glück ohne Leiden. Den Zumutungen des Lebens weichen wir lieber aus, auch den schwierigen Mitmenschen häufig. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Es ist viel zu anstrengend, mit dem zusammen zu sein oder zu reden. Und wir arbeiten auch nicht so gerne an schwierigen Beziehungen unter uns Menschen, sondern gehen ihnen lieber aus dem Weg. Kennst du das? Hast du einen Menschen, dem du immer lieber gerne ausweichst, den du nicht so gerne in deiner Nähe hast? Ich habe in der kommenden Woche einen Vortrag in unserem Seniorenkreis in Wiel zu dem Thema Aufbruch zur Versöhnung. Es ist Zeit zur Versöhnung. Da gibt es so viele unversöhnliche Situationen. Und darüber wollen wir reden. Das möchte ich da rüberbringen, dass es so wichtig ist, nicht den Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, den Zumutungen. Und deshalb, glaube ich, tun die Jünger sich schwer, weil sie sich das nicht vorstellen können. Sie wollen das nicht, dass Jesus leidet und dass er ausgespuckt wird und angespuckt wird. Wir lieben lieber ein Leben Deluxe, ein Leben mit gesundheitlichem, sozialem und finanziellem Komfort. Viele versuchen, Berührungen mit dem Leid zu vermeiden. Leid kann auch runterziehen, das wissen wir, ist völlig klar. Viele versuchen, das zu vermeiden. Und ich habe das so erlebt, ich habe ja 20 Jahre auch noch als Geschäftsführer in einem Seniorenzentrum gearbeitet und habe dann mit den Senioren auch Ausflüge gemacht. Einmal waren wir in einer Behindertenwerkstatt, die bei uns auch die Gartenarbeiten machten. Und dabei hinterher sagten mir die Senioren, die selbst schon alt waren und manche Gebrechen hatten, nee, da wollen wir nicht wieder hin. Die sind ja alle irgendwie bekloppt, so hatte eine gesagt. Sie hatten Angst, weil das ihnen so fremd war, so neu war. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Oder ein anderer Ausflug oder eine Begegnung. Wir hatten zwei Häuser und in dem einen Haus war eine geschlossene Abteilung für Menschen mit Demenz, die weglaufgefährdet waren. Und die kamen dann aber auch rüber zum Essen oder wenn eine Feier war. Da waren aber die 85-Jährigen, die noch einigermaßen fit waren im Kopf, aber Körper, die auch schon am Rollator liefen, ist ja wunderbar. Aber die blickten auf diese Menschen mit Demenz runter, als wären das Menschen von einem anderen Stern. Man möchte diesen Leiden, diese Anschauung nicht haben eigentlich. Wir möchten eigentlich so fit und gesund erscheinen. Ich bin mal sehr beeindruckt gewesen in der Adventszeit, in Hagen war das, in der Ecke von Hagen in Westfalen, als ich dort jemanden besuchte auf einer Krebsstation. Und die feierten Advent und Weihnachten. Und als das Lied angestimmt wurde, da waren bestimmt 200 Leute, einschließlich der Angehörigen, die da zu Besuch kamen, das Lied anstimmend, O du fröhliche, O du gnadenbringende Weihnachtszeit, da standen vielen die Tränen in den Augen, weil sie ahnten, es könnte mein letztes Weihnachtsfest sein. Es ist nicht einfach, sich dem Leiden auszusetzen. Ja, aber wenn wir das nicht machen, dann hat das schwerwiegende Folgen. Diese Versuche machen blind und taub für die Nähe, für die Nöte anderer. Wegsehen und weghören. Und da wünsche ich mir und euch allen, dass wir das nicht tun, sondern dass wir, ich war in Cuxhaven viele Jahre tätig, so immer für einen Monat, wir wechseln uns ab als Ruhestätte, die hatten keinen Pastor mehr. Und dort war eine Ausstellung in der Zeit, wo ich mal wieder da war. Und zwar wurde ausgestellt ein Jugend-KZ, Konzentrationslager, wo nur junge Leute gewesen sind in der Hitler-Ära. Jüdische Kinder und behinderte Kinder, das waren ja die Zielgruppen, die man ausgeschlossen hat, die man auch vernichtet hat. Getötet hat. Und nach dem Krieg wollte man in einem der Orte in der Nähe von Göttingen eine Gedenktafel aufstellen, um daran zu erinnern. Aber viele der Einwohner wollten das verhindern. Mit dem Argument, das gab es doch alles gar nicht. Das stimmt doch alles gar nicht, was da in den Zeitungen steht und was da erzählt wird, dass da jüdische Kinder und behinderte Kinder in einem Jugend-KZ ums Leben gekommen sind. Sie verdrängten das, sie verdrängen alles das, was wir uns nicht vorstellen können. Was nicht sein kann, das darf nicht sein. Und das alles hat in der Tat schwerwiegende Folgen. Nein, wir müssen das Leiden nicht suchen. So nach dem Motto, wenn ich nicht verfolgt werde als Christ, bin ich kein richtiger Christ. Wir dürfen aber auch dem Leiden nicht ausweichen, wenn es uns erreicht und in unser Leben tritt. Es gibt Leiden, die wir gar nicht vermeiden können. Alles hat seine Zeit, wir haben es eben ja schon gehört. Alles hat seine Zeit. Und dann folgt da Weinen und Lachen. Geboren werden und sterben, das sind immer so Gegensatzpaare. Beides ist in unserem Leben, mal das eine, mal das andere. Also das können wir gar nicht vermeiden. Abschiede, Trennungen, Sterben. Diese Leiden gehören zur Grundausstattung des Lebens. Wachsen und reifen, empfindsamer werden für andere Menschen, kann dadurch neu bei uns bewirkt werden. Man redet anders mit Leidenden, wenn man selbst einmal Leid erlebt hat. Unsere jüngste Tochter hat jetzt Brustkrebs bekommen mit 45 Jahren. Das sticht natürlich erstmal ein wie eine Bombe. Und ich denke, dass manche von euch auch so eine plötzliche Krankheit bekommen haben, schon mal in ihrem Leben. Dreimal ist sie operiert worden. Und nun muss man abwarten, sie ist trotzdem fröhlichen Herzens zuversichtlich, dass es wird und gut wird. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Es hilft aber dazu, auch mit anderen Menschen sensibel umzugehen. Eins aber dürfen wir nicht überlesen hier. Und damit bin ich bei dem nächsten Gedanken hier. Jesus spricht nicht nur von seinem Leiden. Das nimmt zwar einen großen Platz ein, jetzt rein von den Wörtern her, Worten her und von den Versen her, aber vielleicht ist euch das aufgefallen. Er bleibt nicht beim Leiden stehen, sondern er sagt, doch 3 Tage danach wird der Menschensohn auferstehen. Das haben die Jünger überhört. Das ließen sie gar nicht mehr an sich ran. Sie waren so vertieft in die Leidensgeschichte Jesu hier, was er alles erleiden muss, mit misshandelt werden, angespuckt werden, verspottet werden, ausgepeitscht werden, dass sie gar nicht mehr den Satz aufgenommen haben, aber nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und deshalb sage ich, Leiden ist Durchgangsstation, nicht Endstation. Bei Jesus nicht und auch nicht bei uns. Nach dem Kreuz, wir gehen ja darauf zu, jetzt auf die Passionszeit, nach dem Kreuz das leere Grab, aber nicht vorher, nicht vor dem Kreuz. Aber kein leeres Grab ohne zuvor das Kreuz. Nach Karfreitag kommt Ostern. Aber kein Ostern vor Karfreitag. Das heißt, alles hat seine Zeit. Das Leiden, aber es ist Durchgangsstation in unserem Leben, so wie bei Jesus auch. Nie Endstation. Ostern kommt nach Karfreitag. Und da passt jetzt genau die 2. Geschichte hinein, die Heilung des Blinden bei Jericho. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem und wird mit einem Mal bei Jericho aufgehalten. Und das hat seinen Sinn und seinen Grund. Kennt ihr das, dass manchmal, wir haben uns was vorgenommen, jetzt rein äußerlich vielleicht eine Fahrt in den Urlaub oder sonst was, und dann geschieht etwas unterwegs. Da werden wir unterbrochen. Jesus wird hier unterbrochen auf dem Weg nach Jerusalem. Mir fiel das heute früh ein, als ich am Kreuz Köln-West ankam. Da werde ich nie vergessen, wie ich da vor etlichen Jahren zum Gottesdienst nach Düren fuhr. Da bin ich so 4-mal im Jahr seit Jahren und Jahrzehnten. Und da ist vor mir ein Auto in Schleudern geraten, gegen die Leitplanke in der Mitte geknallt, wieder zurück und dann wieder vor. Und ich war mit einem anderen Fahrzeug direkt dahinter. Uns passierte nichts. Aber wenn sowas passiert, muss man ja auch anhalten. Und das tut man ja auch. Und dann bin ich mit aller Vorsicht, sonntags früh ist ja zum Glück nicht so viel Verkehr, darüber gegangen an die Leitplanke, wo das junge Mädchen drin saß, schon auf dem Beifahrersitz. Die war völlig verstört und alles und Polizei angerufen, die kam dann auch, die kam nicht, aber es kam ein Polizeiwagen, der gar nichts von nichts wusste. Dem habe ich dann geholfen, wie man die Warnblinkanlage anstellt, das wusste der auch nicht, aber ich habe es dann hingekriegt irgendwie. Jedenfalls, ich will damit nur sagen, da wurde ich unterbrochen. Da habe ich allerdings gesagt, liebe Leute, wir haben alles geregelt, mehr oder weniger. Ich muss aber in 20 Minuten in Düren predigen. Ich muss jetzt weiter. Ich hatte auch keine Telefonadresse, wo ich hätte anrufen können. Und bin dann also losgefahren und habe die Zeugenaussage dann schriftlich machen dürfen. Habe mich auch dann um das Mädchen, nach dem Mädchen erkundigt. Das war im Krankenhaus und, und. Ich will nur sagen, manchmal wird man unterbrochen auf einem Weg. Und das ist wichtig, dass man dann auch sich drum bemüht. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal unterbrochen worden bist. Vielleicht wollte ein Mensch was von dir. Vielleicht war der in Not, hatte Fragen, hatte Probleme. Und du bleibst stehen und kümmerst dich mit drum. Hörst zu, wie auch immer. Oder organisierst etwas, wie ich das bei dem Unfall dann gemacht habe. Sich unterbrechen lassen. Jesus lässt sich hier unterbrechen. Hier ist einer von seinem Leiden erlöst worden, weil Jesus sich unterbrechen hat lassen. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was wir eben noch gerade gehört haben? Nein. Er wird geheilt und andere nicht. Das ist eine Botschaft, ein Gedanke, der so wichtig ist. Punktuell geschieht das ja auch in unserem Leben, wo du vielleicht erzählen kannst, mir geht's wieder gut, ich bin geheilt worden, die Operation war gut, hat geklappt. Oder das Medikament, das mir der Arzt verschrieben hat, hat auch mitgeholfen. Und ich denke, dass der Beruf der Ärzte, der Gesundheitspfleger, Altenpfleger und Altenpflegerin nicht hoch genug zu bewerten ist. Das ist ein oft anstrengender Beruf, aber das sollte man sehr hoch einschätzen. Wir dürfen also je und dann, hier schon in unserem Leben, Heilung erfahren von einer Krankheit, Heilung von einem seelischen Leid auch, psychischen Leid. Und wir dürfen auch mithelfen, Leiden zu vermindern. Jesus hat das mal an anderer Stelle gesagt. Er sagt, wisst ihr, ihr habt Hungrige gespeist. Wann haben wir denn das gemacht, fragen die Leute. Ja, diese kleinen, ja und für die ganze Welt großen Dinge, Hungrige zu speisen, ihnen Brot zu geben, die Tafeln und was es alles gibt, auch in Deutschland, ist so wichtig. Ist so wichtig. Das nimmt Gott uns nicht ab. Gott sagt nicht, ich speise die alle. Er sagt, ihr habt sie gespeist. Oder da waren Kranke. Ihr habt sie besucht. Ich war ja im Ruhrgebiet einige Jahre Gemeindepastor und da hatten wir einmal im Monat ein Gebetsfrühstück. Erst gefrühstückt und dann gebetet, dann lässt sich's einfacher beten, wenn man nicht mit knurrendem Magen da sitzen muss. Dann betete ein Bruder aus der Gemeinde, Herr, besuche doch Schwester Meier. Die hieß auch so, die war krank. Und als er fertig war mit dem Gebet, habe ich gesagt, weißt du, das war ein unsinniges Gebet. Wieso? Das konnte ich mir leisten, weil wir Vertrauen hatten zueinander. Wenn du betest, Gott, besuche du Schwester Meier. Du kannst Gott keine Aufträge erteilen. Gott ist längst da bei ihr. Denn hat Jesus ja zugesagt, ich bin bei euch alle Tage. Dann kann ich ihm nicht sagen, du musst da mal hin. Es könnte aber sein, lieber Werner, so hieß der, wenn einer Werner heißt, ist reiner Zufall jetzt. Werner, vielleicht gehst du mal hin und besuchst die kranke Schwester aus der Gemeinde. Das hat er begriffen und er ist auch hingegangen. Versteht ihr? Wir können nicht sagen, Gott macht das alles schon für uns. Nein, wir dürfen im Namen Gottes unterwegs sein zu den Menschen und ihnen nahe sein und ihnen helfen, sie unterstützen, mit ihnen beten, für sie beten, ihnen was zu essen bringen, wenn es nötig ist oder was weiß ich immer. Das sagt Jesus. Ihr habt mich gespeist. Haben wir gar nicht gemerkt. Ja, indem ihr den gespeist habt, der hungrig war, habt ihr mir etwas Wichtiges getan. Und dann gibt es eben auch das andere. Hier wird einer gesund. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob du durch das Gebet oder durch Behandlung, was weiß ich, gesund geworden bist. Manche leiden an einer Krankheit mitunter ein Leben lang. Da waren zwei Frauen in der Gemeinde. Beide hatten Krebs. Für beide wurde gebetet. Eine wurde geheilt, die andere nicht. Darauf gibt es keine schlüssige Antwort. Wir müssen damit leben, mit offenen Fragen müssen wir leben und damit eben, dass manches anders läuft, als wir uns vorgestellt haben. Wir beten ernsthaft und trotzdem geschieht das eine und in anderen Fällen nicht. Und grundsätzlich und für immer ist das Leiden auf dieser Erde in unserem Leben nicht abgeschafft. Alles hat seine Zeit. Ist da ein Bibelvers wichtig geworden in diesem Zusammenhang aus dem Römerbrief? Römer Kapitel 8, den lese ich euch vor. Im Übrigen meine ich, schreibt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das finde ich toll. Das ist keine Vertröstung. Also, ach ja, das ist ja Wunder am Himmel, sollen wir warten, wenn alle Leiden vorbei sind. Das stimmt ja auch. Das steht ja auch in der neuen Jahreslose. Ich sehe, ich mache alles neu. Kein Geschrei mehr, kein Tod mehr, keine Schmerzen mehr in der Ewigkeit. Das ist alles richtig. Aber was Paulus hier auch sagt, in dieser Zeit haben wir noch Leiden. In der jetzigen Zeit. Aber sie fallen nicht ins Gewicht. Denkt daran, es wird einmal eine Zeit geben in der Ewigkeit, wo das alles überwunden ist und überstanden ist. Ein weiterer Beleg ist ja hier im letzten Vers, wo es heißt, dass der Geheilte Jesus folgt. Das liest sich so schnell. Aber wenn man sich vorstellt, wenn er ihm folgt, dann geht er ja auch mit nach Jerusalem. Das heißt, er durchlebt die Passionszeit Jesu mit. Christsein, auch wenn wir geheilt werden, wo was schön ist, wenn wir schöne Erfahrungen machen, ist nicht davon befreit, dass wir nicht auch krank werden und dass wir auch nicht Nöte haben, Probleme haben, mitunter auch in der Familie oder so. Alles das ist nicht abgeschafft. Als die ersten Christen gewonnen wurden, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen, da lesen wir im Kapitel 8, Vers 1, noch am selben Tag, vorher ist der Stephanus gesteinigt worden, ist schlimm genug. Also war nicht nur so ein fröhliches Leben mit Jesus. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde zu Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Merken wir hier, Gemeinde erst frisch gegründet, Pfingsten, nicht? Und dann geht das schon so los, Verfolgung. Manche von euch haben das sicherlich auch erlebt. Das Leiden gehörte zur Grundausstattung der ersten Christen. Heute ist es so, es gibt viele Länder, in denen Verfolgungszeiten sind. Das schlimmste Land auf dieser Erde, wo Verfolgung ist, ist Nordkorea. Grauenvoll, was da alles geschieht. Wären die Christen nicht Christen, würden sie nicht verfolgt. Aber was mir hier auch auffällt, als ich das gestern nochmal durchlas, diesen ersten Vers aus Kapitel 8, dass sie das Leiden, die Verfolgung nicht gesucht und bejubelt haben. Ich bin ein toller Christ, wenn ich verfolgt werde, nach dem Motto. Oder nur wer ein ernsthafter Christ ist, der kann auch, muss auch Verfolgung ertragen. Nein, nein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben zurück. Man muss also nicht in dem Rahmen des Leidens krampfhaft bleiben, sondern man kann auch woanders dann, wenn das möglich ist, hingehen und in die Freiheit kommen. Ich habe viel, in Wiel gibt es viele Siebenbürger, Sachsen, Rumänisch, also deutsche Leute, die aus Rumänien gekommen sind, mit denen ich viel Kontakt habe und die auch von Verfolgung erzählen, wie das auch in der Sowjetunion der Fall war, auch in der DDR, anders natürlich wieder, aber sie sind dann weggegangen, sind geflohen. Das ist legitim, da können wir nicht sagen, die müssen da bleiben, sie müssen leiden um Christi Willen, das ist richtig, nein, beides kann sein. Was bei Jesus gilt, gilt auch bei uns. Auch wir erleben Ostern nach unseren Karfreitagen. Diese Zeit hat Leiden, Alles hat seine Zeit. Freude und Leiden. Immer Ostern nach Karfreitag. Und ein letztes, was mir noch aufgefallen ist, dass das Leben Jesu, das Schicksal, das, was er erlitten und was er erlebt hat, sich auch bei uns widerspiegelt, und zwar bei einem ganz besonderen Geschehen. Das kennen die meisten von euch, nämlich bei der Taufe. Bei der Taufe. In Römer 6 heißt es: Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Eine interessante Verknüpfung. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weiß ich, wenn du an deine Taufe zurückdenkst, ob dir der Gedanke so bewusst war, aber das ist sozusagen die Parallele. Unser Karfreitag in der Taufe. Taufe ist ja was Wunderschönes. Aber es ist ein Bild auch dafür, deshalb tauchen wir ja als freikirchliche Gemeinden jeden unter, nicht? Also es ist keine ein paar Tröpfchen drauf, sondern wird untergetaucht. Manche kriegt man nicht so schnell runter. Ich weiß das ja auch als jemand, der viel getauft hat. Die Taufe ist das Sinnbild für den Tod Jesu, das Begrabenwerden im Taufwasser. Aber dann geht es ja weiter. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, ja, das habe ich gelesen. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Versteht, wir bleiben ja nicht im Wasser. Alles hat seine Zeit. Wir drücken ja keinen runter, nicht? Sondern heben wieder hoch. Das ist das Sinnbild des neuen Lebens in Jesus. Das ist Ostern. Das ist unsere Ostererfahrung. Deshalb rate ich oder empfehle ich jedem, lasst euch taufen, um dieses wunderbare Bild auch zu haben für euer ganzes Leben. Das alte Leben begraben, die Sünde wird ersäuft und ihr steht auf zu einem neuen Leben. Diese Erfahrung, die wünsche ich euch von ganzem Herzen. Aber jetzt, glaube ich, ist die Zeit um. Deine Zeit steht hier 2:07. Habe ich überschritten oder habe ich noch? Nein, ist alles gut. Ich sage Amen.